nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Am Montag, ja, die BMW International Open, die haben wir ja ausführlich schon für euch gecovert, das ganze Wochenende und den Freitag und den Samstag euch ja mit Material aus München-Eichenried versorgt. Von daher heute in der Montagssendung seht es uns nach. Wir konzentrieren uns auf die anderen Turniere, die ja auch noch im Schatten der BMW International Open stattfand. Wenn ihr auf die BMW International Open da noch mal schauen wollt, hört rein bei Nur Golf. Ihr findet alles bei uns auf meinsportpodcast.de zu diesem Turnier. Und jetzt gucken wir auf die Aktualität auf der PGA Tour, der LPGA Tour und der Ladies European Tour. Und da gab es ja unter anderem auf der Ladies European Tour auch wieder tolle Ergebnisse aus deutscher Sicht. Es gab Major bei den Ladies auf der LPGA Tour und es gab die Travelers Championship auf der PGA Tour mit einem Sieger, der überglücklich war und einem zweiten, der fast genauso strahlte wie der Sieger, weil das was ganz, ganz Besonderes war, dieser zweite Platz. Wir sprechen über den Sieger Chaz Revy und über den geteilten zweiten Zach Suker. Und das machen wir mit unserer Expertin Desiree Wolf, heimgekehrt aus München-Eichenried. Desiree, du hattest es ja nicht so weit nach Hause.
Die Reise war dann doch übersichtlich, nachdem mein Auto wieder funktionsfähig war.
Da ist einiges passiert mit Desiree an diesem Wochenende, aber wir wollen lieber über Golf sprechen, Desiree. Und nachdem du dann aus Eichenried wieder zu Hause warst, hast du noch ein bisschen Travelers Championship geguckt. Also Golf lässt uns nicht los.
Nein, man kann nie genug davon haben.
So
und
ist
das
es.
War ja tatsächlich, naja, es sah ja danach aus, wenn man so die Startergebnisse angeguckt hat in die Finalrunde rein, als ob das möglicherweise eine langweilige Geschichte werden würde, wie der Münchner so sagt. Mhm. Und war ja dann irgendwie doch gar nicht langweilig.
Nö, 6 Schläge Vorsprung, die hatte Chaz Revy, als er dann auf die Schlussrunde ging. Am Ende waren es dann auch wieder 4, aber zwischendurch, da war es dann mal nur noch einer. Da wurde es dann nochmal ganz, ganz eng und die Entscheidung, die fiel erst auf den letzten beiden Löchern, als Revy sich dann ja nervlich behaupten konnte und einer seiner Verfolger, Keegan Bradley, dann so also ein bisschen einpackte.
Ja, genau, das ist, also Keegan Bradley, ehrlich gesagt, willst du nicht im Nacken haben an so einem Finalsonntag.
Und ich wollte gerade sagen, der hat selber gar keinen Nacken.
Ach, stimmt. Ja, deswegen sitzt er ja bei anderen so drauf dann.
Der hat immer den Kopf zwischen den Schultern, als wenn er immer
das stimmt tatsächlich
in Lauerstellung.
Keegan Bradley, das ist, stelle ich mir ehrlich gesagt auch nicht ganz so gesund vor von der Haltung her, aber vielleicht ist es wirklich einfach baubedingt. Nein, aber Keegan Bradley ist natürlich so ein Beißer, der schon oft so Finalrunden Rückstände aufgeholt hat und sich dann ranarbeitet und dadurch natürlich dann auch den in Führung liegenden Spieler unter Umständen verunsichert. Er hat jetzt in diesem Fall an der 17 Chaz Revy den Gefallen getan, einen Double Bogey zu spielen, in Anführungszeichen den Gefallen getan und war dann doch wieder out of contention. Und Chaz Revy hat parallel auch einfach die richtigen Antworten gegeben. Also die 17 war da ganz entscheidend, weil er da das Birdie gespielt hat. Das heißt, da waren auf einmal, das sind dann 3 Schläge Unterschied an einem Loch, die man da zwischen sich und den Kontrahenten bringt. Und insofern ist also der Sturmlauf von Keegan Bradley da nicht so erfolgreich gewesen. Aber auch die Travelers Championship ist einfach ein Turnier, wo es schon sehr oft Siege gab, die eben, also Sieger gab, sagen wir es mal so rum, die eben wirklich 6, 7, 8 Schläge zurücklagen vor dem Finalsonntag. Insofern, also muss da schon Chaz Revy mal ein Kompliment ausgesprochen werden, das so durchgezogen zu haben, weil das gibt es durchaus auch, dass man da einbricht und sich verunsichern lässt. Und er hat es einfach geschafft, die Finalrunde zusammenzuhalten. 2 Birdies, 1 Bogey, aber das zweite Birdie halt an der exakt richtigen Stelle. Und dann hast du diesen Turniersieg eingefangen.
Und wir hören mal rein, was er zu diesem Turniersieg sagte. Der erste nach 11 Jahren Pause.
Yeah, so my goal was to go out, you know, Keegan and I were even par on the first tee and I was going to treat it as I did all week long. I was going to stick to my game plan and try and make birdies whenever I had good looks. And I had some good looks, I just wasn't making putts early. But I just stuck with my game plan. I stayed patient and made a big one on 17.
Und geduldig bleiben, das ist natürlich dann ein gutes Erfolgsrezept, aber gar nicht so einfach, wenn du zuletzt 2008 gewonnen hast. Also vor 11 Jahren RBC Canadian Open, der bisher einzige Sieg von Chaz Revy. Und jetzt hat er es bei der Travelers Championship 2019 wieder gepackt nach 11 Jahren Pause und vielen Jahren der Unsicherheit. Er musste ja auch durch ein paar Täler gehen in dieser Zeit. Also es ist ja dann auch gar nicht so einfach, wenn man so eine Winless-Serie da wirklich zu überstehen hat. Aber jetzt, nachdem er das jetzt wieder gepackt hat, hat er sich neue Ziele gesetzt.
Absolutely, you know, a lot of those doors have opened now. I'm gonna go play in the Open Championship and I'd love to play on Tiger's team. But we'll just see. You know, I'm gonna play next week in Detroit and go out and figure out a game plan I've never seen the golf course and kind of start over and try it again.
Ja, es läuft momentan wirklich gut bei Reavy. Desiree, geteilter dritter Platz, US Open. Das war dann sicherlich auch so ein kleiner Kickstart und etwas, was sehr viel Selbstvertrauen dann auch für dieses Turnier gebracht hat.
Ja, und er ist einer der Golfer, die, wenn wir das jetzt wirklich wöchentlich betrachten, einfach schon länger so rumgelungert haben und dem Sieg sehr, sehr nahe gekommen sind. Also Jess Reavy ist seit einigen Turnieren immer irgendwie besprochen worden von uns, ob das jetzt an den ersten beiden Tagen war und dann am Wochenende nicht mehr so oder eben wie bei den US Open natürlich unglaublich bemerkenswert. Der war einfach jetzt gut in Form, das war völlig klar, das war für jeden Laien ersichtlich und dass du es dann durchziehst mit einem Turniersieg ist dann immer noch the next step, also das musst du erstmal machen, aber er hat auf jeden Fall die nötige Form seit Wochen und Monaten jetzt schon gezeigt. Und ist ja auch durchaus, also gerade so zum Beispiel Paul Casey hat sich da sehr, sehr, sehr drüber gefreut, weil er ihn eben kennt. Die waren beide bei der Arizona State und also Paul Casey ist ein bisschen älterer Jahrgang, aber die kannten sich aus der Zeit und Paul Casey sagt das sehr anerkennend von ihm, he's tough as nails. Also da geht es nicht darum, dass er irgendwie mental schwach war, er hatte einfach Verletzungsprobleme und auch irgendwie echt viel Pech und jetzt, also wenn du dann so auf die Tour gehst und so als super vielversprechender junger Spieler und dann gewinnst du auch, eben vor diesen 11 Jahren und dann gehst du durch tiefe Täler, ist es sowieso immer wieder bewundernswert, sich da anzugucken, was die Spieler da auf sich nehmen und wie die kämpfen, um dann ihren Sport ausüben zu können und eben nicht zu sagen, gut, okay, jetzt habe ich die x-te Verletzung in Serie, jetzt lasse ich es halt einfach. Sondern das ist wirklich natürlich eine absolute professionell sportliche Veranlagung dann oder Denkweise dann einfach zu sagen, ich komme zurück, ich arbeite dran, ich muss das irgendwie hinkriegen, das ist mein Sport, ich will den machen. Böse formuliert, es ist auch nicht so, dass die meisten da viele Alternativen hätten. Und sich dann durchzukämpfen, über 11 Jahre hinweg so einen Stretch auszuhalten, da hat es Jess Reavy, glaube ich, jetzt wirklich verdient, sich da diesen Travelers Champion mit nach Hause zu nehmen.
Also ein glücklicher Sieger, aber auch ein überglücklicher geteilter Zweiter, Zach Zucker nämlich. Der hatte auch eine ziemlich schwierige Zeit zu durchstehen, eine Verletzung. Fing an mit einem Knöchelproblem, arbeitete sich dann hoch. Das Bein war dann plötzlich auch ein Knieproblem durch Haltungsschäden. Da musste operiert werden. Er war Monate, ja über ein Jahr sogar, außer Gefecht gesetzt. Ein halbes Jahr mindestens ohne Einkommen, bevor dann die Versicherung der PGA Tour griff. Der wusste dann richtig, wie hart das Leben sein kann, wenn du eben Profigolfer bist und außerdem, ja böse gesagt, nichts anderes gelernt hast oder nichts anderes machen willst.
Ja, und es war übrigens auch nach diesem Turnier in 2017, also bei der Travelers Champ, dass er den Entschluss gefasst hat, jetzt tatsächlich diese Operationen dann in Angriff zu nehmen. Ja, für ihn ist dieser zweite Platz tatsächlich wahrscheinlich wie ein Sieg. Natürlich hätte er den Sieg noch lieber genommen, aber sein erster Kommentar war halt einfach, ich weiß auf jeden Fall, dass ich Schulden hatte, also Credit Card Debts. Und dass ich die jetzt nicht mehr habe, also in Anspielung auf das Preisgeld, was er jetzt verdient hat. Und das sind einfach, das sind Grundbedürfnisse. Also natürlich ist Golf ein Sport, wo du mit einem Turniersieg unglaublich viel Geld verdienen kannst. Aber wenn du natürlich da immer nur Cuts verpasst und irgendwie im unteren Ende da rumkrebst, dann ist das halt kaum existenzerhaltend. Und wenn du eine Familie noch durchzubringen hast, noch viel weniger. Und insofern ist es für ihn jetzt ein Riesenschritt. Der hat das mit diesem einen Turniersieg, es stimmt jetzt sachlich nicht, aber ich übertreibe jetzt einfach mal, so viel verdient wie bisher in seiner Karriere. Also nicht ganz richtig, aber ein bisschen übertrieben, aber gar nicht mal so sehr. Und ich glaube, das kann ihm dann jetzt tatsächlich nochmal einen kleinen Boost auch geben, wenn er diese Existenzangst nicht immer im Nacken hat, die einfach alle Golfer natürlich befällt, die jetzt nicht in der ganz großen Liga mitspielen und sich darum nun definitiv keine Gedanken mehr machen müssen. Und insofern war er, glaube ich, sehr, sehr happy mit diesem zweiten Platz und genauso auch seine Familie. Und da ist jetzt mal so ein bisschen Luft wieder zum Atmen. Und vielleicht bringt ja diese Luft zum Atmen auch noch ein paar gute andere Golfergebnisse. Spielen kann der Typ auf jeden Fall.
Wäre nicht so schlecht, weil ihm fehlen ja noch ein paar Pünktchen. 77 genau bei 2 Turnierstarts, um seine Medical Exemption für die PGA Tour, die dann resultierte, aus dieser Verletzungszeit dann auch zu erfüllen. Auf jeden Fall hat er sich in der letzten Woche schon auf der unterklassigen Korn Ferry Tour die Spielerlaubnis für das nächste Jahr gesichert. Also ein geringes Einkommen ist schon mal da, aber PGA Tour wäre natürlich noch ein bisschen besser. Aber 77 Punkte bei 2 Starts sollte man eigentlich mit diesem Selbstvertrauen holen. Klingt jetzt aber allerdings auch dann wieder leichter, als es ist. Denn in seinen 3 PGA Tour Starts in dieser Saison vor diesem Turnier, vor der Travelers Championship, hat er mal gerade 25 Punkte eingesammelt. Also es ist noch eine kleine Aufgabe, aber es ist durchaus machbar.
Ja, und er selbst hat einfach ganz nett gesagt, und das hat auch nichts mit mangelndem Begreifen zu tun, sondern einfach damit, dass er in diesen Regionen nicht war. To be honest, I'm not sure what all this does for points wise for next year. I don't even know how that works. Also er hat keine Ahnung, wie diese Punkteverteilung auf der PGA Tour funktioniert. Eben wird dann hoffentlich jemand sagen, naja, also so und so viele Punkte wären noch nett, aber das Spiel einfach. Im Prinzip ist es gar nicht so schlecht, wenn er sich darüber keine Gedanken macht. Wenn er jetzt noch 2 so mittelgute Ergebnisse einfahren könnte, wäre es natürlich klasse, weil er hat sich jetzt allein mit diesem Wochenende, glaube ich, schon so ein bisschen auch in die Herzen der Zuschauer gespielt und hat da wirklich super gekämpft. Und nach dem Eröffnungstag, wo er in Führung lag, ja, also sorry, es tut mir leid, aber also dazu haben wir einfach schon zu viel gesehen. Da denkst du halt, naja, der poppt jetzt einmal auf und hat jetzt halt einen super Tag gehabt, aber der wird never ever diese 4 Tage auf diesem Niveau durchspielen können. Und dass er dann am Schlusstag sich da wieder auf dem 2. Platz blicken lässt, ist ein Riesending. Also das finde ich wirklich eine große Leistung. Insofern möge er diese 77 Punkte irgendwo herkriegen und dann wirklich mal eine Saison halbwegs ohne, zumindest diese Probleme, ohne diese, oh Gott, wie kriege ich die Tourkarte, dann durchspielen können.
Wir drücken die Daumen und werden es im Blick natürlich haben, hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Geteilter 30. Stefan Jäger auf der Schlussrunde mit einer 67 nochmal 21 Plätze nach oben gekommen und auf dem, ja, am Ende Made Cut Did Not Finish. Alex Shaker, der hatte nach 2 Runden den Cut gekriegt, aber dann nach der 3. Runde musste er dann, ja, sich dem, nicht zweiten Cut, aber es waren einfach zu viele, die den Cut nach der 2. Runde geschafft haben, dem dann beugen. Eine 75 war dann zu viel für Shaker. Aber es sind noch ein paar andere große Namen da nicht besonders weit vorne gelandet. Wenn wir nur mal gucken, zum Beispiel der Mann, der ja eigentlich sonst Major-Spezialist ist, Brooks Koepka. Der ist zum Beispiel nur geteilter 57. geworden. Francesco Molinari ebenfalls. Also, ja, die haben sich mal so eine kleine Auszeit genommen.
Ja, es ist erstaunlich, sind einige große Namen, also Patrick Reed, wenn man ihn dazu zählen möchte, auf einem 30. zusammen mit Stefan Jäger, sieht er noch relativ gesehen mittelmäßig gut aus, ist natürlich für ihn keine Platzierung. Auch Louis Oosthuizen, der 3 sehr gute Tage gespielt hat, hat sich am Moving Day rauskatapultiert mit einer 74, liegt da auf einem geteilten 36. Platz, zusammen auch mit Dustin Thomas zum Beispiel, der am Wochenende nicht über 70-70 rausgekommen ist, was dann schon so ein bisschen verwundert. Auch Brent Snedeker hängt da unten rum, Bubba Watson, Victor Hovland, der Amateur, hat sein erstes Turnier gespielt. Der hat tatsächlich keinen guten Schlusstag gehabt mit einer 73. Hat er am ersten Tag die 67 wirklich ganz, ganz großartig präsentiert. Und soll sich noch ein bisschen einfinden auf der PGA Tour. Aber also da habe ich null Bedenken, dass der da eine gute Karriere machen wird. Und dann eben direkt hinter ihm, du hast schon gesagt, Brooks Koepka und Francesco Molinari. Ja, keine Ahnung, das ist so, ist immer die Frage. Manchmal, Louis Oosthuizen hat mal gesagt, auf die Frage hin, warum er denn bei Majors immer so gut spielt, dass es ja ein besonderer Kick ist, weil natürlich die Turniere so wichtig sind, also jetzt das sehr vereinfacht zusammengefasst. Und vielleicht ist es bei Koepka auch so. Und bei Molinari weiß ich jetzt nicht, glaube ich jetzt nicht zwingend, aber wenn du natürlich deine Gedanken kreisen hast, um irgendwie, wie gewinne ich das nächste Major und wie gewinne ich die British Open, ist es vielleicht ein Tick zu wenig Pressure oder ein Tick zu wenig Motivation, um dann eine Travelers Champ ordentlich zu spielen? Man weiß es nicht.
Major ist aber ein gutes Stichwort. Dazu kommen wir nämlich gleich bei den Damen nach einer kurzen Pause hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Da geht es nämlich zur KPMG Women's PGA Championship nach Chaska in Minnesota.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari.
klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Die meinsportpodcast.de Sommerkicks. Höre alles. Zur Weltmeisterschaft der Frauen bei unseren Nachbarn in Frankreich. Zur Copa America am Zuckerhut in Brasilien. Zum Afrika-Cup bei den Pharaonen in Ägypten. Und zur U21-Europameisterschaft am Stiefel von Europa in Italien. Die Sommerkicks im Sportplatz bei Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit Desiree Wolf und Malte Asmus und dem Blick auf die KPMG Women's PGA Championship in Chaska, Minnesota wurde sie ausgetragen und am Ende war eine Australierin vorne. Hannah Green, die gewann das Turnier mit -9, ein Schlag vor Sungjun Park und drei Schläge vor den geteilten Dritten Mel Reid und Nelly Korda. Und Hannah Green, die war ja total aufgelöst am Ende vor lauter Glück und sprach über ihren letzten Putt, der am Ende das Turnier brachte.
I mean, I'm pretty much speechless. I was really nervous playing the last five holes, and I'm just really happy that, you know, I made a clutch putt, because that was kind of what was struggling through the middle of the round, and yeah, just to make the one on the last, you know, really is surreal.
Surreal und was ganz Besonderes, weil sie erst die dritte Australierin ist, die überhaupt einen Major gewinnt, und da war es auch noch ein Wire-to-Wire-Sieg.
Ganz genau, das ist, also Wire-to-Wire ist immer schwierig, und auch in diesem Fall war es ja so, dass sie in Führung lag, auf die Schlussrunde ging und dann aber natürlich noch jemand auf die Idee kommt, sich daran zu pirschen. In diesem Fall eben die dann zweitplatzierte Sungjun Park, die da richtig Birdies rausgefeuert hat auf dieser Schlussrunde, eine 68 insgesamt gespielt hat. Das Bogey an der 12 war in dem Fall sozusagen das Bogey zu viel, wobei man das so einfach natürlich nicht sehen kann. So eine Schlussrunde verläuft natürlich dann immer in so Schüben. Und Hannah Green hat es geschafft, sich dieses Angriffes von Sungjun Park zu erwehren. Sungjun Park hat aber durchaus Druck ausgeübt. Sie war natürlich früher im Clubhaus als Hannah Green und hat ihr dann wirklich nur noch einen Schlag Führung gelassen für das letzte Loch. Insofern war es klar, dass Hannah Green das Paar würde spielen müssen, weil eben Sungjun Park am letzten Loch noch ein Birdie nochmal nachgelegt hat. Und das ist dann natürlich ein größerer Druck, als wenn du da zwei Schlägepolster hast.
Größerer Druck, auch ausgeübt irgendwo durchs Publikum, auch wenn das lieb gemeint war, aber es war in den USA natürlich. Aber für Hannah Green fühlte es sich fast an, als wäre es zu Hause gewesen.
It's awesome. I mean, I've always wanted to win in front of an Aussie crowd, but I felt like even though I'm not in Australia, that was what it was like today. And even just to be winning a major as my first event, I'm just over the moon.
Also was ganz Besonderes, es gibt auch junge Damen, die da unter so einem Druck, auch unter solchen Anfeuerungsrufen durchaus auch zusammenbrechen können.
Ja, aber Hannah Green scheint dieses Problem nicht zu haben und sie hat auch ihre Mentorin vor Ort gehabt, Carrie Webb natürlich, die legendäre australische Spielerin, ist ihr natürlich schon vorangegangen, ist auch Hall of Famer und auch Jen Stevenson, eine andere australische Spielerin, ist in der World Hall of Fame und beide sind natürlich große Vorbilder gewesen jetzt für Hannah Green und Carrie Webb hat sich da auch super lobend über sie geäußert, dass sie das wirklich ganz toll durchgezogen hat und das jetzt eben, was ja, wenn du jetzt mal so beim australischen Golf bleibst, sehr, sehr wichtig ist, dass du jetzt wieder eine junge australische Golferin hast, die tatsächlich auch Jugendliche begeistern kann, die den Golfsport in Australien vorantreiben kann. Das hat ja alles immer so, zieht ja noch Dinge nach sich. Und insofern war es, glaube ich, für Hannah Green fast am emotionalsten, dass eben Carrie Webb da auch vor Ort war und sie das unter ihren Augen geschafft hat, sich diesen Major-Titel zu holen.
Also was wirklich ganz Besonderes unter ganz, ganz vielen Voraussetzungen und auf ganz, ganz vielen Ebenen. Aus deutscher Sicht nichts Besonderes. Caroline Masson geteilte 43. Sandra Gahl geteilte 66. Isi Gabser, die hatte den Cut verpasst. Also so wirklich nothing to write home about. Aber wenn wir darüber springen auf die Ladies European Tour und zwar zur Thailand Championship. Dann können wir da schon über deutlich bessere Platzierungen sprechen. Im Schatten des Majors ausgetragen, aber trotzdem nicht gerade unerfolgreich aus deutscher Sicht. Gewonnen hatte am Ende die Lokalmatadorin Ataya Titikul aus Thailand mit einem Vorsprung von 5 Schlägen. Eine thailändische Amateurin, die dieses Turnier da auseinandergenommen hat, vor allem diesen Platz dort im Phoenix Golf. Gold Golf and Country Club den Platz auseinandergespielt hat, aber dahinter unser dynamisches Duo, Esther Henseleit und Olivia Cohn. Esther Henseleit mit minus 17 und Olivia Cohn mit minus 11, also das sind ja Welten, die da die einzelnen Spieler auf dem Podium da trennen.
Ja, und ehrlich gesagt, ich verstehe nicht, was das mit diesen Amateurspielerinnen auf der Ladies European Tour ist. Also ich verstehe es irgendwie schon, aber wir hatten ja schon in Frankreich den Fall, dass Esther Henseleit Zweite wurde und eine französische Amateurin, die eben aus diesem Golfclub kam, ihr da den Turniersieg weggeschnappt hat. Jetzt fährst du nach Thailand und dann ist da eine thailändische Amateurin, die da das Feld in Grund und Boden spielt. Weil es ist ja nicht mal nur diese minus 22 der führenden Thailänderin zu minus 17 und minus 11 von Henseleit und Cohen. Danach geht es ja dann auch wieder nochmal runter auf zweimal minus 9 geteilte norwegische Viertplatzierung mit Dafinrud und Skarpnord und dann nochmal dreimal minus 8 und danach ist auch schon wieder ein Sprung auf minus 5. Also wir sind dann, wenn wir jetzt mal die nächsten beiden deutschen Platzierungen nennen, bei Laura Fünfstück und Caroline Lampert, die da regelmäßig in der deutschen Sortierung an 3 und 4 oft reinlaufen, manchmal auch natürlich weiter vorne, sind auf einem geteilten 21. Platz bei minus 1. Und wenn du das siehst, also zwischen Platz 21 und Platz 1 sind dann irgendwie schlappe 21 Schläge Unterschied. Also da weißt du wirklich nicht, was diese Frau Titikul da gespielt hat. Und Henseleit hat ja nun durchaus mit der 64 am Schlusstag alles getan, was möglich war. Konnte aber damit halt, also die Titikul hat am Samstag eine 63 gespielt, also nochmal einen Schlag besser und damit den Moving Day mal so richtig neu definiert. Und dann eben am Sonntag ist sie auch nicht eingebrochen. Am Anfang sah es noch so ein bisschen so aus, als ob Henseleit vielleicht rankommen könnte. Aber dazu war der Rückstand einfach zu groß. Und insofern hat sie da einen super Finish geliefert mit der 64, aber konnte nicht mehr rankommen. Und Olivia Cohen war schlaggleich mit Henseleit vor der Schlussrunde und hat tatsächlich dann nur eine 70 spielen können, was überhaupt kein Problem war hinsichtlich des restlichen Feldes. Die konnten da eh nicht rankommen. Aber sie hat dann eben sich da auf den dritten Platz zurückfallen lassen damit. Aber generell ist es halt einfach in quasi gefühlt jeder Turnierwoche guckst du auf die Ladies European Tour. Esther Henseleit ist eh die Führende in der Money List jetzt inzwischen und hängt da praktisch immer auf Platz 2 rum neuerdings. Ich würde ihr jetzt mal wünschen, dass beim nächsten Turnier mal keine Amateurin von vor Ort irgendwie den Platz zerlegt und sie den ganz überfälligen Turniersieg einfahren kann, weil also diese konstanten Leistungen sind super bewundernswert, auch bei Olivia Cohen. Theoretisch kann das auch bei ihr jederzeit passieren und es wäre natürlich toll, wir würden es auch Laura Fünfstück und Caroline Lampert gönnen. Also die vier Damen brennen da mal so richtig was ab auf der Ladies European Tour und auch wenn es jetzt eine in Anführungszeichen nachrangige Tour ist im Vergleich zur LPGA Tour, ist es trotzdem ein tolles deutsches Teamergebnis.
Absolut und die sind einfach mal dran, aber das haben wir über viele schon gesagt, auch Chess Revy war ja auch einer, wo wir gesagt haben, na, der kommt irgendwann und irgendwann sind sie alle gekommen bei uns. Also wir haben ja den langen Atem hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de, berichten euch darüber und sitzen das aus, bis dann Esther Henseleit, Olivia Cohn oder eine der anderen Deutschen dann tatsächlich zuschlägt. Und ich sage auch, das wird in den nächsten Wochen sicherlich der Fall sein. Bleibt dran bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Hier erfahrt ihr es auf jeden Fall. Gebt uns gerne Feedback zu unseren Sendungen. Und ja, bleibt uns auf jeden Fall gewogen mit dem Podcatcher eurer Wahl. Nurgolf auf meinsportpodcast.de. Deutschlands größtes Sportpodcast-Portal hat dann natürlich auch noch ein paar andere Sportarten im Programm. Dürft ihr euch auch gerne mal durchklicken. Gerne auch bei uns auf der Homepage. Und wieder reinhören bei Nurgolf und unseren anderen Podcast. Desiree, vielen Dank.
Sehr gerne.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.